so habe ich mich dann mit dem Thema Blasenentzündung einfach näher beschäftigt. Die häufigsten Erreger sind die Kolibakterien. Jeder, der sich mit Gesundheit auseinandersetzt, muss sich mit der Ernährung auseinandersetzen. Wenn du dich heute mit deiner Krankheit auseinandersetzen willst, dann musst du dich auch damit beschäftigen.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Viele Frauen kennen die Anzeichen einer Blasenentzündung nur zu gut. Sie müssen sehr oft zur Toilette, es sticht und brennt beim Wasserlassen. Die Beschwerden sind häufig sehr unangenehm, lassen sich aber gut behandeln. Jedoch gibt es auch kein Patentrezept, um Blasenentzündungen zuverlässig zu verhindern. Zudem sind viele Tipps zur Vorbeugung oftmals wissenschaftlich noch nicht untersucht. Mit unserer heutigen Folge rund um das Thema der Blasenentzündung begrüßen wir Marcel Riffel. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Lieber Marcel, vorab eine Frage. Wie sieht denn für dich so ein richtig schönes, entspanntes, freies Wochenende aus?
Ein schönes, entspanntes, freies Wochenende. Das sieht so aus. Ich bin ein Mensch, der gerne in die Natur geht, der sich da vielleicht bewegt, bei euch gerade in den Bergen oder bei uns im Wald. Ich bin eher derjenige, der sich aktiv erholt. Auf jeden Fall nicht der Fall, der Typ bis 11 Uhr morgens ausschlafen, dann ein fettes Frühstück und einen Mittagsschlaf machen, sondern ich bin eher von der Fraktion Aktivität. Das sieht ein schönes Wochenende für mich so aus.
Ja, das hört sich schon mal gut an. Jetzt um unsere, ich habe jetzt in der Einleitung das schon kurz angeschnitten und bin da punktuell sehr auf die Frau eingegangen, damit wir jetzt nicht gleich die ganzen männlichen Zuhörer verlieren. Da könnte man wahrscheinlich sagen, dass es doch beide trifft. Also liebe Männer, bitte dranbleiben. Und,
für beide wichtig.
Genau. Vielleicht kannst du uns vorab mal kurz sagen, wie bist du denn so wirklich auf das Thema aufmerksam worden, dass du dich intensiver damit befasst hast?
Also Folgendes, wir hatten ja auch mal telefoniert miteinander und ich bin jetzt seit 20 Jahren circa Bioresonanztherapeut und habe damit auch Blasenbeschwerden behandelt, aber da braucht man halt immer einen Termin beim Therapeuten, um das durchzuführen. Und meine Tochter, die ist im Alter von 15 Jahren nach Neuseeland, sie wollte unbedingt für ein Jahr dorthin, was wir ihr mit unserer Unterstützung ihr ermöglicht haben. Und wie es dann so ist, dann hatte sie eine Blasenentzündung. Der Papa war über 10.000 Kilometer entfernt und sie musste dort zum Arzt gehen. Und dann habe ich eben mich versucht, damit näher zu beschäftigen, ob es auch Präparate gibt, die man jemand mit nach Hause oder sprich in den Urlaub geben kann, die eine längere Haltbarkeit besitzen als viele Fertigarzneimittel. Und so habe ich mich dann mit dem Thema Blasenentzündung einfach näher beschäftigt, hatte dann auch Kontakt mit der Firma Sunday Natural, wo wir gemeinsam Blasenprodukte dann entwickelt haben. Und so hat dann das eine das andere gegeben und so bin ich zum Thema Blase gekommen.
Das ist natürlich vom Hintergrund her oftmals, gell, ist es auch durch Zufälle, so was die Tochter. Und ich sag, jeder kennt es von uns, also Frauen haben es ja öfters wie Männer. Man denkt zwar nicht immer dran, erst wenn man es hat, wie in den meisten Fällen das so ist. Warum ist es denn so, dass Frauen eher davon betroffen sind wie die Männer?
Da sind die Frauen wirklich sehr benachteiligt. Das tut mir auch leid, weil es ist ein anatomisches Problem, weil die weibliche Harnröhre einfach sehr, sehr kurz ist. Und wenn man auf den weiblichen Beckenboden schaut, so ist dann quasi der Ausgang des Enddarms und der Ausgang der Harnröhre bei der Frau nicht sehr weit voneinander entfernt. Und die häufigsten Erreger von der Blasenentzündung sind Kolibakterien. Und diese Kolibakterien, die kommen einfach physiologischerweise in unserer Darmflora vor. Und wenn die da sind und der Abstand eben nicht groß ist, dann ist die Eintrittspforte einfach gegeben, dass Frauen häufiger an der Blasenentzündung leiden als Männer. Ja, Es tut mir leid, aber es ist so.
Ja, das kann man dann gar nicht ändern. Also ist es tatsächlich anatomisch. Das ist
anatomisch.
Und was ist dann der genaue Unterschied zwischen einer Blasenentzündung und einer Harnwegsinfektion?
Also eine Blasenentzündung bezeichnet eine Entzündung, die einfach auf die Schleimhaut der Blase lokalisiert ist, also nur die Blasenschleimhaut. Aber die Blase gehört ja gemeinsam mit den Harnleitern und den Nieren zu den Harnwegen. Und von daher ist eine Blasenentzündung eine spezielle Form der Harnwegsinfektion. Sehr häufig handelt es sich auch um ein aufsteigendes Problem. Das heißt, dass die Erreger von der Blase nach oben gehen können. Und wenn dann die Harnleiter betroffen sind, dann spricht man von einer Harnleiterinfektion oder einer Urethritis. Und wenn es weiter aufsteigt bis in das Nierenbecken, dann spricht man von einer Nierenbeckenentzündung, eine wirklich schwere, ernstzunehmende Erkrankung. Und alles zusammen wird aber als Harnwegsinfekt bezeichnet.
Ja? Okay, okay. Nierenbecken kenne ich nicht. Das wissen wir noch nicht. Aber Blasenentzündung kenne ich schon.
Ja.
Ist nicht auch so, wenn man oft sagt, man sitzt, also eigentlich ist es ja, wenn man jetzt schwimmen geht oder sowas bei mir in der Jugend und ich habe nicht sofort den Badeanzug gewechselt oder so, zack, habe ich eine Blasenentzündung gehabt.
Das ist sehr häufig.
Ohne Schuhe draußen nur schnell im Herbst herumläuft, zack, Blasenentzündung.
Das ist sehr häufig der Fall und deswegen empfehle ich auch immer den Menschen, also vorwiegend den Frauen, wenn die gerade im Wasser waren oder jetzt, wenn es in den Herbst geht und man geht in die Berge, schwitzt ein bisschen und lehnt sich von mir aus bei einer Alm hinten an, dann müssen die auf jeden Fall die Lenden wärmen und eher vielleicht dann auch noch ein frisches T-Shirt mitnehmen oder, wie du jetzt gerade eben angesprochen hast, den Badeanzug oder die Bikinihose sofort wechseln, weil das genau die Gefahr bedeutet, dass dadurch eine Blasenentzündung resultieren kann.
Ja, genau.
Das ist das Klassische. Ist genau richtig.
Ja, und dann denkt man sich in dem Moment, ah, ist egal, das so schnell kommt es nicht und am Abend merkt man dann, scheiße.
Ja, naja, aus diesem Grund auf jeden Fall immer, ich meine, ihr in den Bergen sowieso und auch beim Wintersport, da einfach noch zusätzlich ein T-Shirt mitnehmen oder vielleicht dann auch mal einen Lendengurt oder so irgendetwas, um diesen Bereich warm zu halten.
Und bei welchen Symptomen sollte es man dann wirklich ernst nehmen und gegebenenfalls sogar einen Arzt aufsuchen?
Also es ist ja so, die Blasenentzündung, die macht ja die Symptome Schmerzen beim Wasserlassen, Brennen, ganz unangenehmes Gefühl. Die Patienten und Patientinnen klagen darüber, dass sie wie so eine Dranginkontinenz haben. Also sie müssen permanent auf Toilette gehen, aber es kommt nicht viel. In seltenen Fällen ist Fieber dabei und auch Blut im Urin. Das sieht man nicht immer, aber wenn der Urin sich rötlich färbt, wenn man Fieber hat und wenn man wahnsinnige Nierenschmerzen, Rückenschmerzen hat, Lendenwirbelsäulenbeschwerden und sich quasi vor Schmerzen krümmt, dann sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Natürlich den Hausarzt als erstes oder zum Urologe oder Gynäkologe bei der Frau gehen. Das sind wirklich Dinge, wo man direkt einen Arzt aufsuchen sollte.
Man kennt es ja oft in den Werbungen, Blasentee und so Sachen. Also ist das eher dann eine vorbeugende Geschichte oder wenn es nur ganz, ganz leicht ist? Weil ich glaube, einen Blasentee zu trinken, also das...
Oder so also Preiselbeertropfen oder so gibt es.
Also Blasentee empfehle ich schon Leuten, die, wie jetzt dir zum Beispiel, wenn das immer wieder ein Problem ist, dann sollte man auch immer mal wieder einen Blasentee trinken, einfach von der Vorstellung, dass die Nieren durchspült werden. Das ist wie mit eurer Kaffeemaschine. Wenn ihr die lange Zeit nicht benutzt, dann lasst ihr auch erst mal Wasser durchlaufen. Ja? Es ist einfach so. Und von daher ist es schon eine vorbeugende Maßnahme für Leute, die betroffen sind, aber natürlich auch grundsätzlich viel Wasser trinken. Also 2 bis 3 Liter Wasser empfehle ich immer zu trinken. Und man sollte nicht glauben, wie viele Menschen ein Problem damit haben, 2 bis 3 Liter Wasser zu trinken. Also das ist wirklich so.
Ja.
Also bei mir ist es so, ich habe immer eine Stunde oder anderthalb Stunden für meine Patientenzeit und ich habe da aus Irland mal ein Pintglas mitgebracht und da gucke ich wirklich, dass dieses Pintglas spätestens nach dem zweiten Patienten leer ist und somit komme ich dann morgens auf meinen Liter, mittags auf meinen Liter, zum Frühstück trinkt man noch was, zum Abendessen und also von daher, da muss man schon sich selber eine Struktur oder eine Disziplin auferlegen, weil das kann sehr wichtige vorbeugende Maßnahme sein.
Drum, wenn man sich das nicht herrichtet, dann glaube ich, vergisst man auch drauf.
Ja, es ist ähnlich wie Frauen, die Kinder stillen. Ja, welche Brust ist dran, die linke oder die rechte? Also dann gibt's diesen Tipp, man nimmt den Ehering auf die linke oder die rechte Seite, man kann mit Klebern arbeiten. Ja, man muss sich irgendetwas, die anderen schaffen mit dem Handy und sagen, okay, ich will jede Stunde einen Alarm. Aber es sind nicht nur ältere Menschen, die vergessen zu trinken, sondern es gibt auch sehr, sehr viele junge Menschen, die vergessen zu trinken.
Das glaube ich.
Darum habe ich immer da mein Liter da stehen. Muss ich dementsprechend oft aufs Klo. Also, das ist schlimm, wirklich.
Das ist dann die andere Sache eben, warum viele auch sagen, sie trinken weniger, weil sie dann häufig auf Toilette müssen. Auf der anderen Seite, ich denke, wenn man sich das vernünftig einteilt und man findet immer eine Möglichkeit, unterwegs auf Toilette gehen zu können.
Ja, absolut. Also es ist die Struktur, wie du sagst. Und wenn man das in seine Routinen im Tag einbaut, dann geht das oft von ganz alleine.
Absolut, absolut. Ja, das stimmt.
Gibt es denn grundsätzliche Erkrankungen, die so Blasenentzündungen öfters auftreten lassen?
Ja, es gibt also viele, wie sagen wir so schön, also prädisponierende Faktoren, die dazu führen, dass eine Blasenentzündung kommt. Mhm. Also ich habe ja gesagt, die häufigsten Erreger sind die Kolibakterien, einfach weil die bei uns im Darm vorkommen. Es gibt aber auch Viruserkrankungen, Adenoviren, es gibt parasitäre Erkrankungen, also wie Trichomonaden oder der Hefepilz Candida albicans, all die können zu einer Blasenentzündung führen. Aber betroffen oder warum eine Blasenentzündung öfters auftreten kann, das, was ich vorher gesagt habe, ist das weibliche Geschlecht. Aber auch Frauen mit häufigem Geschlechtsverkehr, ja, weil da können auch diese Keime übertragen werden. Diese Frauen können oftmals ein Lied davon klagen und die müssen dann eben auf besonders gute Sexual- und Analhygiene achten. Aber die Frauen wissen das schon, die gehen direkt nach dem Geschlechtsverkehr auf Toilette und führen eine Genitalhygiene durch und trotzdem kommt es zur Blasenentzündung. Sehr häufig tritt eine Blasenentzündung auf während oder mit Beginn der Wechseljahre, weil da ist es so, dass es zu einer sogenannten Atrophie, das ist ein Gewebeschwund des Epithels, das ist des Gewebes der Innenseite von der Harnröhre kommt. Also das Gewebe verliert an Volumen und Masse und wird rissig. Es können sich so, also das ist das, was die Frauen dann als trockene Schleimhäute bezeichnen. Und somit, wenn diese Schleimhaut rissig wird, können natürlich viel, viel mehr Erreger eintreten. Das ist eine physiologische Sache. Aber zum Beispiel, das kann auch pathologisch sein, wenn man eine Tumorbehandlung hat, eine Bestrahlungsbehandlung, weil man einen Tumor im kleinen Becken hat. So kann durch die Bestrahlung ebenfalls die Blasenschleimhaut angegriffen oder zerstört werden. Und diese Menschen klagen auch häufiger über Blasenentzündungen. Und ja, es gibt noch, ich kann euch noch mehr prädisponierende Faktoren sagen, also dass auch mal die Männer betroffen sind. Das sind vorwiegend ältere Männer, die eine gutartige Prostatavergrößerung haben. Früher war das Prostata-Adenom. Heute sagt man BPH, also benigne Prostata-Hyperplasie. Das heißt, die Prostata vergrößert sich. Und da kommt es zu folgender Sache. Die männliche Harnröhre geht durch die Prostata hindurch. Und wenn die Prostata sich vergrößert, dann kann die auf die Harnröhre drücken oder abdrücken. Und somit wird der Harn von der Harnröhre in die Blase zurückgestaut. Und dadurch können sich Infektionen entwickeln. Das ist sowas, wo zum Beispiel Männer betroffen sind. Dann gibt's viele Dinge wie, wenn man im Krankenhaus einen Blasenkatheter hat, der kann dazu führen, dass man eine Blasenentzündung bekommt. Oder wenn man beim Urologe eine Blasenspülung oder eine Blasenspiegelung bekommen hat. Das kann entsprechend der Fall sein. Und was auch noch sehr häufig zu Blasenentzündungen führt, das sind Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes. Also beim Diabetes ist es so, dass Zucker ausgeschieden wird mit dem Urin. Und normalerweise scheiden wir keinen Zucker mit dem Urin aus. Und Zucker ist ja ein wunderbarer Nährboden für Bakterien. Und somit sind diese Menschen mit Stoffwechselerkrankungen auch gerade mit mit dem Diabetes viel, viel häufiger betroffen, was Blasenentzündungen anbelangt. Ja? Und dann gibt es noch viele, viele andere Sachen, die ebenfalls dazu führen, also raumfordernde Prozesse im kleinen Becken wie Tumorerkrankungen, Blasendivertikel oder es nennt sich auch, das eine ist ein vesiko-uretraler Reflux. Das heißt, also Vesiko steht für die Blase, Ureter sind die Harnleiter und Reflux heißt einfach Rückstau. Das heißt, der Harn staut sich zurück von der Blase in die Harnleiter und das muss man wie mit so einem stillen, stummen Gewässer vergleichen. Wenn ein See, ein Tümpel nicht mehr atmen kann und es regnet nicht, dann kippt der. Und somit kann es entsprechend auch dazu noch Blasenentzündung kommen. Und was fällt mir noch ein? Im Rahmen von einer Chemotherapie, wenn das Immunsystem geschwächt ist, kann es auch zu einer Blasenentzündung kommen. Und das Immunsystem kann geschwächt sein, zum Beispiel auch durch Viruserkrankungen oder durch Blutkrebs, Leukämie. Dadurch können Blasenentzündungen entstehen. Es gibt aber auch die Situation, dass man bewusst das Immunsystem unterdrückt. Erkrankungen wie Multiple Sklerose, MS, weil da will man ja Medikamente verordnen, dass das Immunsystem ruhig gehalten wird. Und wenn das eben der Fall ist, dass das Immunsystem unterdrückt wird, dann kann es dadurch auch zu einer Blasenentzündung kommen. Also grundsätzlich alles, was ein Immunsystem unterdrückt, kann eine Blasenentzündung begünstigen. Also ihr seht, es sind unheimlich viele Faktoren, die dazu führen können, ja.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wenn das jetzt alles nicht so zutrifft, dass man Chemo hat oder schlimmen Sachen da, wie kann man die Blase dann trotzdem langfristig stärken? Oder im Vorhinein, dass man das schon vorbeuge, ob es da schon was gibt?
Also stärken ist immer schwierig. Also Stärke heißt für mich, ich stärke etwas, um Muskulatur aufzubauen. Das ist bei der Blase schwierig, sondern was du tun kannst, ist, was ich vorher gesagt habe, viel Wasser trinken. Ja. Wenn man betroffen ist, einen Nierenblasentee trinken. Dann bietet sich an, die Lenden, was wir auch schon besprochen haben, warm zu halten, sich zu bewegen. Und was man aber selber tun kann für sich, das wäre zum Beispiel eine antientzündliche Ernährung durchführen. Also sprich, Seefisch essen, fetter Seefisch, Lachs, Makrele, Hering. Ihr kennt alle die Omega-3-Produkte, ja. Das wirkt entzündungshemmend. Das kann man auch über solche Sachen machen. Man kann aber auch darauf achten, dass man antientzündliche Öle zu sich nimmt, wie Hanföl. Dann haben wir noch Algenöl oder Schwarzkümmelöl könnte man nehmen. Man sollte darauf achten, keinen weißen Zucker zuzuführen, weil der Entzündungen fördert. Auch Schweinefleisch sollte man vermeiden, weil das Schweinefleisch unserer menschlichen Muskulatur sehr ähnlich ist. Deswegen und Entzündungen fördern kann, das empfehle ich dann immer. Und eben, was wir vorher auch gesprochen haben, wenn Frauen häufig nach dem Geschlechtsverkehr betroffen sind, die müssen halt eine gute Anal- oder Sexualhygiene durchführen. Aber ich bin ja auch Physiotherapeut. da jetzt irgendwie kräftigende Übungen für die Blase, das wäre schön. Das geht aber bei einer Blasenentzündung leider nicht.
Werbung. Biogena Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tower Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatauern.at. Werbung Ende.
Macht es auch, wenn man beim Trinken noch warnt, macht es auch einen Unterschied, welches Wasser man trinkt? Also wir kennen ja das berühmte Kandawasser in dem Sinne, aber gibt es da tatsächlich Unterschiede? Bewirkt es was?
Also da bin ich fest davon überzeugt, dass es was bewirkt. Ich bin selber ein großer Fan des Naturforschers Johann Grander. Ich habe selber zu Hause eine Grander-Anlage, hier in der Praxis eine Grander-Anlage, bin in Österreich das erste Mal damit konfrontiert worden. Und muss ich kurz ausholen. Es war mein erstes Seminar im Bereich der Bioresonanztherapie. Da habe ich ein Seminar besucht, was eine Tierärztin geleitet hat. Und ihr Vater war Wissenschaftler am Max-Planck-Institut. Mhm. Dann haben sie geschaut, welche handelsüblichen Wasser halten am längsten. Das Grander-Wasser war nach 8 Wochen, nachdem alle anderen schon gekippt waren, immer noch genauso gut wie am ersten Tag. Wow. Und von daher, ich bin ein Fan, ein absoluter Fan von Grander-Wasser und bin auch der Meinung, wenn wir gutes Wasser, energetisiertes Wasser trinken, dann ist das eine Wohltat für unseren Organismus. Und das glaube ich schon, dass wir da einen absolut positiven Effekt erzielen können.
Wie so oft hast du auch gerade vorher beschrieben, die Ernährung. Also wir haben jetzt schon relativ viele Folgen hinter uns und die Ernährung grundsätzlich spielt ja wirklich in alle Themen hinein. Weil wir jetzt über den Fisch ein bisschen gesprochen haben und da jetzt kennen wir natürlich, dass sich das über die Jahrzehnte doch ziemlich verändert hat aufgrund Industrialisierung etc. Kommt man ja grundsätzlich ja fast nicht drum herum, irgendwann zu supplementieren, vor allem wenn es um Omega-3 geht, reines Fischöl geht. Also ich glaube, an dem Punkt wird mir irgendwann einmal kommen, dass man das direkt aus der Nahrung fast nicht mehr rausbekommt.
Bin ich voll und ganz deiner Meinung. Also ich rezeptiere vielen Patienten zur Entzündungshemmung Omega-3, Kurkuma. Und man muss bei diesen ganzen Mikronährstoffen einfach sagen, wenn wir in Phasen von einem höheren Bedarf, und das ist auch bei einer Blasenentzündung der Fall, dann brauchen wir deutlich mehr von diesen Substanzen, als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt. Und das ist oftmals nicht mehr über die normale Nahrung aufnehmbar. Ich habe jetzt eine aktuelle Studie gelesen zum Vitamin D. Vitamin D besteht ja ein häufiger Mangel, vor allem im Winter immer. Und da heißt es 1000 internationale Einheiten am Tag. Mittlerweile gibt es Untersuchungen, dass 5000 Einheiten täglich notwendig sind. Also die Forschung geht da immer weiter und ich denke, jeder, der sich mit Gesundheit auseinandersetzt, muss, wie wir gerade angesprochen haben, sich mit der Ernährung auseinandersetzen. Er muss sich aber auch zusätzlich mit der Supplementierung von Mikronährstoffen auseinandersetzen, weil sonst können wir das oftmals über die Nahrung alleine gar nicht mehr abdecken.
Das ist uns auch bewusst. Wir haben es, aber heute ist in Österreich im Prinzip, glaube ich, sehr ähnlich oder fast dasselbe wie bei euch in Deutschland. Aber das hat wahrscheinlich vom Gesetzgeber her Gründe, warum diese Dosierungsangaben doch eigentlich zu nieder sind. Also man muss nach körperlichen Richtung alles gehen, aber im Grunde genommen ist es die Dosierung immer zu wenig.
Lieber Bernhard, ich wage mich damals sehr weit aus dem Fenster. Man hört ja nur meine Stimme und sieht mich nicht. Das ist ein Politikum, das ich wage mittlerweile sogar zu behaupten, dass es gar nicht gewollt ist, dass die Menschheit gesund ist, sondern dass, wenn ich ein Medikament verordne, dann brauche ich noch ein zweites dazu. Und da steckt einfach die Lobby der Pharmaindustrie dahinter. Und ihr wisst ja, wie das so ist. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und ich habe ja eure Podcasts etwas verfolgt. Und da war ja auch der Dr. Spitzbart dabei. Und der bläst ja genau in das gleiche Horn. Und das finde ich mega, was der macht. Und um das geht es. Wenn du dich heute mit deiner Krankheit auseinandersetzen willst, dann musst du dich einlesen, musst du dich auch damit beschäftigen. Ja. Und ich finde es sehr, sehr traurig, was da schulmedizinisch passiert. Wir haben eine wunderbare Schulmedizin in der Akutphase, aber wenn es um chronische Geschichten geht, dann sind wir da oftmals sehr, sehr alleingelassen. Ist meine persönliche Meinung. Ich bin da kein Verschwörungstheoretiker, sondern ich sehe es jeden Tag, was bei mir Patienten in der Praxis aufschlagen.
Und da hast du vollkommen recht. Und da möchten wir einfach mit unserem Podcast einen kleinen Teil dazu beitragen, um einfach aufzuklären, weil es auch wirklich schwierig ist. Also sich dem Thema zu widmen. Und dann, es überfordert schon schnell, weil dann sollte man natürlich Sport, Bewegung, Regeneration ist verdammt wichtig.
Dann Haut ist wichtig.
Naja, die Ernährung und dann vertraut man natürlich auf den Angaben und dann kommt irgendwann drauf, die Dosierung stimmt nicht. Also das ist so vielfältig. Darum probieren wir auch, das in unsere Podcast rein, alles irgendwie zu thematisieren und einzubauen, damit man einfach dann Schritt für Schritt, Thema für Thema immer näher rankommt. Aber eben die Erfahrung haben wir auch gemacht. Und oftmals, glaube ich, es ist sicher gut, zuerst messen, dann essen. Also vielleicht eben sich Leute zu suchen, wie du auch angesprochen hast. Die Folge mit Dr. Spitzbart ist jetzt schon ein bisschen her, aber es ist immer wieder mal es wert, sich anzuhören. Der eben das auch so thematisiert und ganz eine besondere Herangehensweise hat. Damit wir jetzt nochmal zum Thema zurückkommen, zum heutigen Thema, welche Rolle kann oder darf denn die Naturheilkunde da bei Blasenentzündungen?
Also es ist so, dass ich spreche sehr gern nicht nur von der Naturheilkunde, sondern ich spreche von der Komplementärmedizin. Die Komplementärmedizin ist die ergänzende Medizin. Weil wir haben ja vorher auch darüber gesprochen, dass vorwiegend Kolibakterien in 98% der Fälle Blasenentzündungen auslösen. Und die schulmedizinische Therapie ist das Antibiotika. Wir wissen aber mittlerweile, dass sich da ja wahnsinnig viele Resistenzen gebildet haben, weil die Keime sind ja nicht blöd. Und die Leute kommen dann zu mir, die jahrelang Antibiotika genommen haben und man kann nichts tun. Und da nimmt die Komplementärmedizin, auch die Naturheilkunde dazu, eine riesige Rolle ein, weil wir versuchen, die Selbstheilungskräfte des Organismus zu stärken, dass die wieder rekrutiert werden, dass der Körper in der Lage ist, sich selber zu helfen. Das ist das eine. Und wir versuchen auch, die Regeneration und die Regulationsfähigkeit des Organismus zu verbessern. Die Schulmedizin arbeitet mit einem Antibiotika gegen etwas und dadurch lernt der Körper nicht, sich mit diesen Erregern auseinanderzusetzen. Und was die Naturheilkunde oder die Komplementärmedizin macht, sie versucht, die Ursache des Problems zu ergründen. Also Blasenentzündung, ist eine bakterielle Infektion. Das wäre das Erste, was ich prüfen würde. Ist eine virale Infektion. Ist eine Infektion über Trichomonaden. Wenn das der Fall ist, muss ich meinen Partner kontrollieren, weil die Trichomonaden über Schleimhautkontakt übertragen werden. Ist der Candida albicans, der wird genauso über Schleimhaut übertragen. Und woher kommt das Ganze? Und das ist der Punkt, was die Naturheilkunde, die ergänzende Medizin macht. Und das tut die Schulmedizin nicht. Ich mache da auch niemanden Vorwurf. Da ist oftmals einfach keine Zeit dafür da. Das ist auch der Punkt. Und deswegen ist die Rolle der Komplementärmedizin bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen von absolut entscheidendem Wert.
Ja.
Und dazu gehört nicht nur Therapie, dazu gehört gesunde Ernährung, dazu gehört Bewegung, dazu gehört Psychohygiene, dass man über das spricht, was einen belastet. Ja, ein Ausgleich, dass man auch versucht, seinen Hobbys nachzugehen. Weil alles, was einem gut tut, stabilisiert das Immunsystem. Und um das geht es.
Das wäre genauso der nächste Punkt gewesen. Wie beeinflusst Stress auch das Ganze? Und du hast es mehr oder weniger eh schon angesprochen. Also die Psyche spielt gleich wie die Ernährung auch dort eine wahnsinnig große Rolle.
Ja. Also Stress ist in vielen Alltagssituationen überhaupt gar kein guter Begleiter, sondern der fördert eine Schwäche des Immunsystems. Aus diesem Grund, und ich meine, das beobachtet ihr ja auch, so wo ich, sage ich mal, 18 war, jetzt bin ich 52, da war Burnout noch ein Fremdwort. Also heute kommt fast jeder zweite, dritte Patient in die Praxis und hat irgendwelche psychischen Themen. Stress wird immer mehr bei der Arbeit, privat und so weiter und so fort. Deswegen empfehle ich Achtsamkeit. Was ich vorher gesagt habe, ich gehe gern in die Natur, ich bewege mich, ich fotografiere gern, ich gehe wandern, ich muss was für mich tun, meinen Hobbys nachgehen. Und das empfehle ich den Leuten auch. Und viele Leute sagen immer, das geht aber nicht, ich schaffe das nicht. Da bin ich dann sehr provokant und sage einen Spruch immer, vor dem Können steht das Wollen. Und da muss man sich eben auch Zeit für sich nehmen, weil wenn es mir gut geht und ich weniger Stress habe, dann geht es meinen Patienten gut und dann habe ich damit entsprechend kein Problem. Aber es ist eine Disziplinsache.
Aber ich glaube, dass war früher der Stress wirklich nicht so da oder das Burnout oder hat man einfach nicht darüber gesprochen, weil es nicht dazugehört. Weil man sagt, naja, früher war das, ich glaube schon, dass früher das gleich war, nur redet man nicht drüber. Jetzt kommen die Themen immer mehr und mehr Menschen reden drüber. Also wenn man jetzt zum Psychologen geht, ist das nicht schlimm, finde ich. Also früher war das immer, weil er gesagt hat, was, du gehst zum Psychologen, hast du leicht einen Vogel oder wie? Ja. Da ging man mit dem Thema ganz anders um.
Da gebe ich dir zum einen recht, dass man anders damit umging, aber ich habe einen Patienten gehabt, den erinnere mich gerade zum Thema Stress. Guck mal, wenn du früher in Urlaub gehen wolltest, in ein Hotel zu euch, was hast du gemacht? Du hast einen Brief geschrieben. Ja. Dann hast du den Brief weggeschickt. Dann ist der angekommen, ihr habt zurückgeschrieben. Dann kamen die E-Mails. Nee, dann kam das Fax. Dann hast du gefaxt, dann habt ihr zurückgefaxt. Dann kam die E-Mail. Wenn die E-Mail heutzutage nicht kurz beantwortet wird in einer Stunde, dann kommt eine Erinnerungsmail. Jetzt haben wir noch WhatsApp, jetzt haben wir noch Instagram und so weiter. Das heißt, die Leute sind mit viel mehr Informationen konfrontiert, die sie in kürzester Zeit aufnehmen müssen. Und da glaube ich, dass unser Gehirn überfordert wird. Und da gehört es zur absoluten Selbstdisziplin, zu gucken, dass man da etwas daran ändert.
Ja, das stimmt.
Aber Stress war früher da. Wir haben Freunde in Afrika, in Namibia, die haben eine Rinderfarm. Wenn es da nicht regnet, dann ist das Stress. Also das ist immer relativ, wo du her bist und was stresst dich und was kann man tun dagegen. Aber Stress muss man auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise minimieren.
Ist er jetzt natürlich, jetzt beginnt vorgestern, schaue ich schnell auf die Uhr, war ja meteorologischer Herbstbeginn. Also scheint zwar zum Glück auch bei uns jetzt gerade noch die Sonne, aber die kalte Jahreszeit rückt näher. Ist das auch ein bisschen ein Thema mit Blasenentzündungen, dass es dann in der kalten Jahreszeit, dass man da gefährdeter ist?
Ich würde schon sagen, dass es gefährdeter ist, gerade das, was ich vorher gesagt habe. Man hat es tagsüber noch relativ warm, morgens und abends wird es aber schon kalt. Die Leute, wenn die jetzt sich sportlich betätigen und schwitzen und sich dann, bleibt man bei euch in den Bergen, auf einer Alm hinten anlehnen, dann ist das schlecht. Aber auch das Gemäuer, also wenn man sich auf eine Steinbank oder so setzt, das wird kälter und da ist die Gefahr, dass man eine Blasenentzündung entwickelt, auf jeden Fall größer als entsprechend im Sommer. Das beobachte ich auch. Ja. Aber wie du vorher angesprochen hast, auch wenn ich im Sommer baden gehe und die Bikinihose nicht rechtzeitig wechsle, dann bin ich da genauso gefährdet.
Ja. Aber ich merke es bei mir selber, dass eher dann so im Herbst jetzt, im Winter überhaupt nicht, Sommer auch nicht, wenn dann so im Herbst rein, die Übergangszeit, das Unvorsichtige, und wo ich mir jetzt nicht schlimm am Abend denke, okay. Jetzt wäre Apotheke cool. Und viele sagen, oder von früher, ich weiß, wir haben immer gesagt, ja, Preiselbeerwasser. Preiselbeeren sind gut für die Blase.
Ja, die Cranberries, aber da musst du aufpassen, die helfen quasi, dass sich Keime, die sich an die Innenseite der Blase angedockt haben, dass die da wieder abgelöst werden können oder sich gar nicht erst andocken. Ja. Aber Das funktioniert nicht bei allen Erregern. Das geht nur bei bestimmten Erregern, wo die dann entsprechend wirken. Mhm. Aber wie gesagt, ich empfehle neben diesen Sachen, die ihr vorher angesprochen habt oder wo wir gesprochen haben, mit viel Wärme und Bewegung, Wasser trinken, Nierenblasenhähnchen, empfehle ich meinen Patienten und meinem Freundeskreis auch Produkte, die ich eben jetzt gemeinsam mit Sunday Natural entwickelt habe. Das sind Kapseln, Tees und ätherische Öle, die man auch vorbeugend einsetzen kann. Das, da gibt es unterschiedliche Hersteller. Ich arbeite jetzt eben mit der Firma Sunday Natural zusammen und ich finde, wir haben da eine ganz gute Produktpalette entwickelt.
Das war jetzt noch ein super Abschluss. Jetzt so bald, da sind wir am Ende unserer Folge, aber das war grundsätzlich so noch eine Frage, die jetzt in meinem Kopf war: Was könnte man jetzt neben dem Trinken und alles noch vorbeugend machen? Und das ist einfach ein super, wie soll ich sagen, das kann man halt dann wieder mal, weil wir vorher bei Routinen waren, toll einbauen. Ne? Das nimmt man halt, wenn es so Kapselformen gibt, wo man auch wirklich vertrauen kann auf die Herstellung und auf alles, denn da. Auch da muss man leider sagen, steckt ja mittlerweile Industrie dahinter.
Absolut. Absolut, absolut.
Muss man, da gehört viel Vertrauen dazu.
Ja, man braucht eine gute Bioverfügbarkeit, es soll pestizidfrei sein, es soll vegan sein, glutenfrei. Auch die Farmen, die diese Stoffe anbauen, sollen die Farmarbeiter gut bezahlt werden. Und da darf man in manchen Bereichen gar nicht hinter die Kulissen schauen. Mhm. Und von daher ist es, ich weiß ja, ihr arbeitet auch mit Biogena zusammen. Biogena ist ja auch ein wunderbarer Hersteller von Präparaten. Und da muss man einfach zu diesem Hersteller seines Vertrauens gehen. Ja. Also wie gesagt, ich habe mit Sunday Produkte entwickelt und sollte da jemand, weil ich auch gesehen habe, dass wir bei der Folge bei mir auf Insta klicken können, wenn die Hörer das wollen. Da habe ich in meinen Highlights auch diese verschiedenen Produkte mit der Wirkweise abgebildet, damit die Leute sehen können, wie und bei welchen Beschwerden prophylaktisch zur Therapie, zur Nachsorge sie die Sachen einnehmen können.
Perfekt. Also das werden wir dann auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Das ist doch sehr hilfreich, wenn man sich da nochmal vergewissern kann. Ganz kurz noch, was mich interessieren wird, die Bioresonanz hast du kurz angesprochen.
Ja.
Als dein ureigenstes Thema, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Was ist das kurz erklärt? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also Bioresonanztherapie ist einfach ausgedrückt Schwingungsmedizin. Es geht um Informationen und ich erkläre es immer so, Albert Einstein, und das weiß jeder, hatte mathematisch einwandfrei nachweisen können, dass sich Licht mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, und hat dann gesagt, Licht besteht nicht nur aus Materie, sondern aus Lichtquanten. Und daran hat er dann die Quantenphysik entwickelt, und Licht hat eine Wellenlänge, eine Abstrahlung, ein Frequenzmuster. Und so hat aber jede Substanz, jede Zelle, jedes Nahrungsmittel, jedes Virus, Bakterium eine Information. Und man kann mithilfe von einem Bioresonanzgerät diese Informationen abgreifen. Dann werden die moduliert, die Informationen gehen in ein Gerät, dort werden sie verstärkt oder abgeschwächt und kommen dann wieder auf einer Platte, auf einem Applikator raus. Und so kann ich mithilfe von einem bioenergetischen Testverfahren heraustesten, braucht mein Patient die Information, ja oder nein. Das heißt, ich kann so feststellen, welches Medikament wäre für die Blasenentzündung gut, egal von welchem Hersteller. Wenn es Resonanz ergibt, dann hilft es. Oder ich kann feststellen, wie ist denn mein Patientenorganismus belastet? Ist es eine bakterielle Infektion? Ist es eine Virusinfektion? Ist eine parasitäre Infektion? Eine Pilzinfektion? Und somit habe ich unheimlich viele Möglichkeiten in der Ursachenfindung und auch in der anschließenden Therapie.
Ist das das? Immer mehr so eine Therapie gemacht? Das ist schon lange her jetzt, so wie mit Pollenallergie.
Ganz genau.
Und dann habe ich zwei so Kugeln in die Hand
bekommen. Genau. Genau,
und das sind die. Irgendwas im Nacken, und ich bin da gesessen und habe den angeschaut und habe gedacht, was machst du jetzt? Und dann hat der, also da war ich 18, und dann hat, das war der Dr. Wenzel in, und dann hat der so verschiedene Blumenarten da reingegeben. Ich habe nichts gespürt. Und denke mal, was ist das jetzt für ein Blödsinn? Dann war ich aber trotzdem, also öfters da, weg ist
das. Ja, ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Und wenn du sagst, wo du 18 warst, dann war das vor 3 Jahren. Und, Und ich habe dafür, früher hat man wirklich viele Sitzungen benötigt und ich habe für diesen Hersteller, für dieses Gerät im Jahr 2014 neue Programme entwickelt, um einfach diese Zeit und diese Häufigkeit der Therapien zu reduzieren. Und ich habe damit angefangen und das war mein Einstieg in die Komplementärmedizin und deswegen kenne ich mich da sehr gut aus. Das ist so mein Baby. Ich mache da auch nach wie vor noch Seminare. In Österreich war ich noch nicht, aber in der Schweiz war ich schon und in den USA, in Schweden, in Griechenland und überall. Und ja, aber eine ganz tolle Sache, muss man sagen.
Wird vielleicht einmal, wenn wir zusammenkommen, eine eigene Folge werden.
Ja, vielleicht können wir gerne machen, wenn genau. Die Hörerinnen und Hörer Interesse dran haben, mich wiederhören zu wollen.
Sehr schön. Ja, wunderbar. Also zum Abschluss haben wir noch ein paar kurze Fragen an dich und freuen uns auf ein paar Antworten.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Ja, ich würde eigentlich gar nichts anders machen. Ich bin mit meinem Leben mega zufrieden. Ich bin mit meiner Familie, meiner Frau, meiner Tochter super zufrieden. Mit dem, was ich beruflich mache, zufrieden. Ich hätte auch nicht in Erwägung ziehen wollen, Medizin zu studieren. Es gibt aber zwei Dinge, die ich anders machen würde. Ich war ein sehr fauler Schüler. Ich würde besser Englisch lernen. Ich habe zwar in USA ein Seminar gegeben, aber das habe ich mir hart erarbeiten müssen, das im Nachhinein zu lernen. Von daher, das würde ich anders machen. Und ich würde nach dem Abitur ein Vierteljahr gerne auf eine Farm gehen in Afrika, da in Namibia. Da hängt mein Herz daran, um als Farmhelfer zu arbeiten. Und die zwei Dinge habe ich nicht gemacht. Jetzt habe ich noch ein paar Jahre bis zur Rente. Vielleicht mache ich das noch. Aber im Englischen, da bleibt es so, wie es ist.
Wenn wir so oft über das Essen gesprochen haben, was ist dein Lieblingsessen?
Ja, ich habe wirklich gesagt, Bernhard, gar kein Lieblingsessen, weil ich in alle Bereiche offen bin. Hauptsache gesund. Ich esse Fleisch, ich esse Fisch, ich esse vegetarisch, ich esse vegan. Und ich kann jetzt nicht sagen, was mein Lieblingsessen wäre, sondern gesunde, frische Lebensmittel. Und dann passt es eigentlich für mich immer.
Wo kannst du am besten entspannen oder Urlaub machen? Lieblingsurlaubsland?
Ja, ich habe vorher schon auch erwähnt und gerade Namibia, da hängt mein Herz daran. Zum einen, weil die Trauzeugin meiner Frau aus Namibia kommt. Die Eltern, der Vater hat dort eine Farm aufgebaut. Da waren wir schon öfters und wir haben jetzt auch andere Freunde kennengelernt, die jetzt uns 5,5 Wochen besuchen kommen und die werden wir nächstes Jahr wieder besuchen. Und schön. Ein ganz, ganz tolles Land. Und da habe ich Natur, Ruhe, Weitblick. Es gibt das, was es gibt, kein Handyempfang und das ist eine schöne Sache.
Hört man auch immer mehr Positives, das stimmt. Ja, das ist immer, gesellschaftlich hört man immer mehr, die dort waren, sind sehr, sehr begeistert.
Absolut, absolut schön. Mit den Bergen nicht zu vergleichen, wobei es auch Berge gibt, aber auch wirklich ein tolles Land, also mein Lieblingsland.
Schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit und für die tolle Folge und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Jawohl, ich danke euch, es hat mich sehr gefreut und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund!